Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. P&C Düsseldorf, Deutschlands bedeutendster Multilabel-Modehändler, ist 2023 in die Insolvenz gerutscht. Ein halbes Jahr nach Beendigung des Schutzschirmverfahrens steckt der Konzern tief in der personellen und strategischen Neuausrichtung. Mit Beginn der bevorstehenden Herbstsaison sollen erste Initiativen sichtbar sein. Meine Kollegen Judith Kessler und Michael Werner haben CEO Thomas Freude und andere Vertreter des Top-Managements getroffen. Warum P&C jetzt alle Kraft in die Läden steckt, welche neuen Zielgruppen erobert werden sollen und warum man in Düsseldorf jetzt so viel über Working Capital spricht, das wird mir Michael hier im Gespräch gleich verraten. Mein Name ist Jörg Nowicki.
Kennen Sie schon den neuen Newsletter der Textilwirtschaft? Ab sofort bekommen Sie mit dem TW Sustainability Newsletter jeden Donnerstag alles Wissenswerte zu Nachhaltigkeit in der Modebranche direkt ins Postfach. Für TW-Abonnentinnen und Abonnenten kostenlos. Für alle anderen gibt es Infos zum Abo und zur Anmeldung unter www.textilwirtschaft.de/tw-sustain.
Hallo Michael, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für diese Unterhaltung nimmst.
Hallo Jörg, ja klar, die Zeit nehme ich mir sehr, sehr gern. Wenn ich nicht hier sitzen würde, würde selbstverständlich eigentlich an erster Stelle hier meine Kollegin Judith Kessler sitzen, die den wesentlichen Rechercheanteil an der Geschichte hatte, die wir in der aktuellen Ausgabe der TW aufgeschrieben haben.
Ja, du hast es schon gesagt, Judith und du, ihr habt für die aktuelle Ausgabe dann einen großen Bericht, die Gemengelage bei P&C zusammengefasst. Warum stand bzw. steht P&C eigentlich gerade jetzt auf eurer bzw. unserer Agenda?
Naja, also P&C ist natürlich ein Unternehmen von einer Relevanz im Markt. Das muss man nicht weiter erklären. Du sagtest es schon, Deutschlands größter Multilabel-Retailer, jedenfalls im stationären Geschäft. Da kann man eigentlich permanent berichten. Wir haben uns jetzt überlegt, dass es ein guter Zeitpunkt sein könnte. Warum? Wir haben, viele werden sich daran erinnern, letztes Jahr die etwas überraschende Insolvenz gehabt, Schutzschirmverfahren. Das ist dann am Herbst letzten Jahres, Spätherbst zu Ende gegangen. Wir haben uns kurze Zeit später mit Thomas Freude, dem CEO, und einigen seiner Kollegen aus dem Management getroffen. Wir haben das dann nochmal im Frühjahr getan, weil es natürlich interessant war zu wissen, was tut das Unternehmen jetzt eigentlich nach dieser Phase der Insolvenz? Was sind die nächsten Schritte? Wie will man wieder, wie man so sagt, in die Spur hineinkommen? Was sind so die ersten wichtigen Schritte, die man angehen möchte? Und damals wurde uns, deshalb haben wir diesen Zeitpunkt gewählt, gesagt, wir haben natürlich einiges an Vorlaufzeit. Wir können nicht alles von heute auf morgen umsetzen, aber zur Herbst-Wintersaison 2024 wird man erste Initiativen, erste Ideen, die wir uns vorgenommen haben, sehen.
Okay, es ist jetzt kaum ein halbes Jahr her, dass das Insolvenzverfahren abgeschlossen wurde. Ein Verfahren, das viele intern wie extern nicht nur überrascht, sondern auch getroffen hat, persönlich und auch wirtschaftlich. Michael, sag doch mal, warst ja nun vor Ort, hast dich damit beschäftigt. Wie fühlt sich P&C zurzeit für dich an?
Also wir haben natürlich auch danach darüber gesprochen, ist klar, man hat so kein ganz klares Bild. Ich würde mal sagen, das ist so das typische Bild von Ambivalenz. Wir haben natürlich auf der einen Seite schon noch ein Unternehmen, dem man anspürt, dass es gewisse Verunsicherungen immer noch gibt. Das ist auch nicht ganz überraschend nach einer solchen Phase. Es sind im Zuge des Schutzschirmverfahrens viele, viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Payroll gestrichen worden, nicht mehr im Unternehmen. Natürlich macht das etwas mit den Teams. Die Teams müssen sich neu sortieren. Uns sagte Kai Stolte, Bereichsleiter Womenswear, der bei dem Gespräch ebenso dabei war wie Christian Kaminski, Bereichsleiter Verkauf, als wir uns mit Thomas Freude dort trafen, daran laborieren wir noch, das braucht auch etwas Zeit. Also ist klar, so ein Unternehmen wird dann intern natürlich schon geschüttelt. Auf der anderen Seite, warum Ambivalenz? Wir haben schon auch das Gefühl und schon wahrgenommen, dass da auch ein Ruck durchs Unternehmen gegangen ist. Man hat schon den Eindruck, vieles von dem, was man vorher so ein bisschen angestrengt empfunden hat, als vielleicht verängstigtes Verhalten wahrnehmen konnte, löst sich doch auf. Es gibt einen neuen Team-Spirit, der dort entfesselt werden soll. Viele arbeiten daran. Es gibt viele Initiativen, die das befördern sollen. Also man hat so ein wenig schon das Gefühl, so das, was man bei Peek und Cloppenburg zuvor ein bisschen als etwas zu starre Kultur wahrgenommen hat, das enthemmt sich gerade ein bisschen. Und ich denke, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Jedenfalls wurde das von allen Beteiligten auch immer wieder ausdrücklich betont.
Ihr habt ja, wie gesagt, den CEO Thomas Freude und auch andere Mitglieder des Top-Managements getroffen. Wie nehmt ihr die Menschen wahr, die dort jetzt die Verantwortung haben?
Ja, man kann natürlich schon sagen, das Licht des Interesses leuchtet natürlich im Besonderen auf Thomas Freude als dem neuen Mann an der Spitze, der ja noch gar nicht so lange dabei ist, der im Zuge des Insolvenzverfahrens gekommen ist. Und man sagt Thomas Freude nach, beim Blick auf seine Vita, dass er eher der Restrukturierer sei, dass er eher der Sanierer sei. Und natürlich gab es schon Skepsis und die mag es auch immer noch geben, ob er denn dann der Richtige ist für diesen Neuanfang. Ich kann nur sagen, das können wir aus der Entfernung, da muss man fair sein, natürlich nicht hautnah einschätzen. Wir haben so das Gefühl wahrgenommen, dass er zumindest einen großen Elan an den Tag legt, einzubinden, seine Leute mitzunehmen, Freiräume zu garantieren. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie im Sport. Du brauchst halt in so einer Situation den Teamchef, der ein gewisses Verständnis für das Spiel hat und dessen wesentlichen Aufgaben eigentlich darin bestehen sollte, die Akteure auf dem Feld zu entfesseln. Und entfesseln ist, glaube ich, keine schlechte Formulierung, denn ein gewisses Maß an Entfesselung, an Freigeist, an Team Spirit, der sich auch frei ausleben kann, das ist etwas, was bei P&C lange vermisst wurde.
Nun ist im Markt, oder es ist zu hören, dass der Neubeginn von P&C in der Praxis etwas holprig gelaufen ist. Was kannst du uns dazu sagen?
Naja, das ist, glaube ich, so ein typisches Ergebnis, das zeigt, wie die Zeit der Unsicherheit und der internen Neuordnung natürlich in so einer Phase schon die Dinge so ein bisschen schwierig machen. Da sind neue Teams am Werk, zum Teil noch ohne hinreichende Erfahrung, jedenfalls nicht mit der gleichen Erfahrung der Vorgänger, die sich jetzt zunächst erstmal ein bisschen eindenken müssen in die neue Materie. Da sind einige plötzlich in Verantwortung, die zuvor eher zur Entourage gehörten. Die müssen sich jetzt alle finden, die müssen alle jetzt in ihre neuen Funktionen hineinwachsen. Das tun die, glaube ich, auch alle mit wachsender Begeisterung. Aber es ist klar, dass dort einiges so an Transparenz über den Markt und die Prozesse auf der Strecke geblieben ist und sich erst wieder ein bisschen neu erarbeitet werden musste, sodass wir schon wahrnehmen konnten, und das ist ja dann auch nicht ganz verborgen geblieben im Markt, dass P&C gewisse Unsicherheiten hatte in der Vergabe der Budgets und der Ordervolumina für die Saison, sodass man in Windeseile plötzlich Ware nachziehen musste in diesem Frühjahr. Das geschah dann auch, wie soll man sagen, ein bisschen situativ, teils ohne Abverkaufsdaten früh in der Saison. Das verwunderte einige in der Industrie, auf Seiten der Markenindustrie. Aber immerhin, man konnte darauf reagieren, man konnte sich Ware beschaffen. Hing damit zusammen, dass die Umsatzerwartungen, die eher vorsichtig bemessen waren, zunächst dann etwas angehoben worden sind. Freude sagte uns in dem Gespräch, nun sei man hier weiter, nun sei man hier sicherer und genauer. Man könne für die kommenden Wochen und Monate sehr viel exakter planen.
Was konkret steht denn jetzt im Management eigentlich ganz oben auf der Agenda? Also wie will P&C zurück in die Spur?
Na, ich glaube, die stärkste Veränderung, die stärkste Zäsur ist sicherlich das, was Thomas Freude unmittelbar nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und mit Blick auf die Zukunft sagte. Es gab ja, wenn man so will, eine gewisse Hybris, einen Übermut in Sachen digitale Expansion. Wir können uns alle daran erinnern, es wurde ja öffentlich ausgerufen und kommuniziert, dass Pick und Kloppenburg bis zum Jahre 2026 zum größten Multilabel und dabei zugleich auch zum größten Omnichannel-Retailer in Europa aufsteigen möchte. Diese Ambition und all die damit zusammenhängenden Aufwendungen, Investitionen haben das Unternehmen wirklich an den Rand des Abgrunds geführt. Es gab wirklich überzogene Digital-Investments, die in einer Zeit, als durch die Pandemie die Umsätze ohnehin eingebrochen waren, völlig unangemessen waren und die Ambitionen natürlich weit, weit, weit in Frage stellten, sodass man jetzt dann die Reißleine zog und sagte, wir müssen das jetzt eindämmen. Wir müssen uns zunächst auf das konzentrieren, was uns jahrelang stark gemacht hat. Das ist das Geschäft in den Läden, in den Stores. Das ist jetzt der Fokus. Also simpel gesagt, alle Kraft in die Stores, zurückfahren, eindämmen des zuvor komplett überzogenen Digitalgeschäfts.
Auf dem Titel der aktuellen TV steht ja das Wort Kurskorrektur. Was ist im Kern damit gemeint?
Wir haben es Kurskorrektur genannt, weil man natürlich gucken muss, das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen so ein journalistischer Reflex, die Dinge möglichst auf einen Punkt zu bekommen. Wenn man dann sagt, was bedeutet das alles, wie du jetzt fragst, dann kommt man, glaube ich, auf mehrere Punkte, die sehr, sehr relevant sein werden für die künftige Entwicklung von Peek und Cloppenburg. Und dann kommt man sehr viel tiefer in die Gespräche, die wir geführt haben. Also worum geht es? Man kann sagen, Nummer eins, erster Aspekt, Peek und Cloppenburg muss dringend zusehen, seine Womenswear-Anteile auszubauen. Peek und Cloppenburg ist dort gemessen am Gesamtmarkt viel zu schwach. Der Anteil der Menswear ist traditionell zu hoch. Besonders die jungen, trendaffinen Communities fühlen sich viel, viel mehr zu Zara, Mango oder Kurs hingezogen. Das ist zumindest ein sehr deutlich artikuliertes Ziel. Wir müssen hier gemessen an den Anteilen, die die Womenswear idealerweise im Markt hat, nämlich doppelt so viel wie die Herrenmode, wir müssen hier deutlich weiterkommen und dies auch sehr schnell. Dazu kommt ein ebenso wichtiger Aspekt, auf den wir noch kommen werden, unter dem Stichwort Working Capital. Wir brauchen eine sehr, sehr viel bessere Steuerung unserer Sortimente. Wir brauchen eine wohltemperierte Saisonplanung. Wir hatten zu viele, zu hohe Bestände in der Vergangenheit. Die LOG muss hoch, besseres Working Capital, ich sagte es bereits. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. So viele Partner gibt es da nicht, die das können, die für rollierende Sortimente sorgen können. Das wird intern bei P&C einiges verändern müssen. Ich glaube, man darf schon sagen, dass hier sehr viel mehr kooperatives Sortimentsmanagement zwischen dem Händler Peek und Cloppenburg und den Partnern auf der Seite der Industrie in Zukunft nötig sein wird. Also sehr viel mehr Datentransparenz, in der Vergangenheit auch nicht gerade ein Steckenpferd des Filialisten. Aber da muss man einfach offener miteinander umgehen, neue Hoheiten miteinander besprechen. Da tat sich Peek und Cloppenburg etwas schwer in der Vergangenheit. Wir haben aber die feste Überzeugung, dass es hier zügig vorangeht. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der ebenfalls betont wurde. Man muss einfach gucken, dass man sehr viel stärker proaktiv verkauft, dass man sehr viel stärker den Einkauf zusammenbindet und orchestriert mit Marketing-Ideen. Derer gibt es einige. Die werden neuerdings Commercial Moments genannt. Man darf sich darunter Abi-Anlässe vorstellen, man darf sich Urlaub vorstellen, man darf sich Back to Office, man darf sich alles Mögliche vorstellen. Also eine sehr viel bessere und stringentere Koordination zwischen dem Einkauf, der Sortimentsführung und der Vermarktung dieser Sortimente.
Kennen Sie schon den neuen Newsletter der Textilwirtschaft? Ab sofort bekommen Sie mit dem TW Sustainability Newsletter jeden Donnerstag alles Wissenswerte zu Nachhaltigkeit in der Modebranche direkt ins Postfach. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit News- und Hintergrundberichten, mit Best-Practice-Beispielen und Experteninterviews. Aktuell, relevant, einordnend. Sie sind schon Abonnentin oder Abonnent der TW? Dann müssen Sie nichts weiter tun. Der neue Newsletter ist ab sofort Teil Ihres Abos. Für alle anderen gibt es Infos zum TW-Abo und zur Anmeldung unter www.textilwirtschaft.de/tw-sustain.
Viel Kritik entzündete sich in der Branche ja am sogenannten strategischen Einkauf des Unternehmens. Was hat es eigentlich damit auf sich und was ist denn eigentlich gegen besseres Konditionenmanagement zu sagen?
Natürlich gar nichts. Das macht jeder. Konditionen sind natürlich ein ganz relevanter betriebswirtschaftlicher Faktor für beide Partner oder für wie viele Partner auch immer dort gemeinsam dann am Tisch sitzen. Man hatte das Gefühl, und das wurde auch intern jetzt offen eingeräumt, hier haben wir es bei Peek und Cloppenburg etwas auf die Spitze getrieben. Und das hatte, und deshalb muss man das hier auch erwähnen, und das hatte Auswirkungen auf die Attraktivität des Angebotes. Wir können uns erinnern, es ist noch nicht so allzu lange her, da wurde ein Manager namens Edgar Hirt in das Unternehmen eingeführt. Ein smarter Typ, wir haben ihn mehrere Male getroffen, ein enger Vertrauter des Inhabers, Patrick Cloppenburg, ein ehemaliger Mercedes-Benz-Manager, der nun den Auftrag hatte, auch ein bisschen mit Blick auf die digitale Ambition, das Geld zu beschaffen, was dafür nötig war, indem Partner und Lieferanten zu lukrativeren Konditionen veranlasst werden sollten. Manche werden sich an Bieterverfahren erinnern, die einer Aktion glichen. Man kam in die Zentrale und musste dort gegen die Wettbewerber versuchen, sich zu behaupten, um dann den lukrativen Auftrag zu bekommen. Das ist alles nachvollziehbar und das ist auch alles natürlich legitim. Was passierte und was intern sehr, sehr stark inzwischen kritisiert wurde und wird, ist, dass man vor lauter Renditeeifer die attraktiven, frischen, naturgemäß in der Mode auch immer etwas riskanten Produkte und Sortimente aus den Augen verloren hat. Und das führte zu einer Ermüdung des Sortimentsbildes. Hier kommt der Aspekt ins Spiel, den ich eben bereits erwähnte. Peek & Cloppenburg hat traditionell einen relativ starken Anteil, einen überproportional starken Anteil an Menswear. Und wir haben hier in der Menswear viele Produkte, die sich sehr leicht standardisieren lassen. Wir haben den Anzug, die Hose, die Jeans, das Hemd, das Polo. Das bringt alles gute Ergebnisse, wenn man das optimiert. Sehr vieles davon ist NOS-fähig. Doch was nützt die ganze Optimierung, wenn das Gesamtbild insgesamt einförmiger, zu einförmig wird? Also die Optimierung dieser starken Produkte erinnerte so ein bisschen an einen Zug, den man technisch auch immer weiter optimiert, der auf gerader Strecke immer schneller davonjagt. Aber irgendwann sind plötzlich die Gleise zu Ende. Also alles optimiert, doch die Leute suchen etwas anderes, etwas, was sie neugierig macht, etwas, das den bisherigen Schrank, die bisherige Garderobe alt aussehen lässt. Und da muss man eigentlich weg von zu viel Standardisierung, von zu viel Gleichförmigkeit hin zu mehr Frische und Überraschung. Das will man tun. Das ist zumindest als ein erklärtes Ziel uns gegenüber immer wieder betont worden.
Wie beurteilst du denn die jetzt ausgerufene Store-Offensive? Hat P&C da nicht auch schon in der Vergangenheit sehr harten Wettbewerb gehabt?
Da hatte P&C harten Wettbewerb. Man muss ja sagen, natürlich, man kann schon festhalten, dass die Übertreibung in der Ambition im Digitalen sehr, sehr schnell zu wachsen sicherlich ein Hintergrund ist, der die Krise und den Antrag zur Insolvenz erklärt. Parallel muss man allerdings schon, und das tun auch alle Verantwortlichen in Düsseldorf, zur Kenntnis nehmen, dass man im Wettbewerb auf den stationären Flächen eben auch ins Hintertreffen geraten ist gegen andere. Und das wird jetzt sehr, sehr selbstkritisch, das muss man sagen. Das haben wir in unseren Gesprächen sowohl im Herbst vergangenen Jahres mit der Einkaufsleitung, wie mit der Verkaufsleitung, wie mit dem CEO auch immer wieder gehört. Man geht dort sehr selbstkritisch damit um, dass man hier einfach zurückgefallen ist. Man war zu wenig differenziert. Wir haben zu viel vom selben. Wir sind nicht gut lesbar auf unseren Flächen. Wir bieten zu wenig Aufenthaltsqualität. Man kommt irgendwie doch dann nicht so mit dem gleichen Elan, mit der gleichen Lust, mit der gleichen Vorfreude zu Peek & Cloppenburg, wie das eigentlich sein sollte. Es ist alles ein bisschen zu erwartbar, was wir bieten. So, und was will man nun tun? Da können wir uns mal überraschen lassen. In Teilen sieht man es schon. Es soll dort sehr, sehr viel passieren auf den Flächen. Zunächst mal geht es natürlich darum, dass man besser strukturiert, dass man spitzer einkauft. Ich sagte es bereits, dass man zu einer intelligenteren Saisonführung, zu einer intelligenteren, flacheren Saisonführung kommt. Und daneben ist sehr, sehr vieles auf den Flächen geplant, was so ein bisschen über das Produkt hinausgeht. Es wird neue Gastrokonzepte geben. Es wird jede Menge Influencer-Kooperationen geben. Es geht um neue, überraschende Pop-ups. Es gibt in sehr, sehr vielen Häusern in der Zukunft, wir werden mal sehen, wie viel es dann werden und auf welchem Niveau das dann zu realisieren ist, sehr viel mehr Personal-Shopping-Angebote. Es gibt die Änderungsschneiderei, die plötzlich aus dem Hintergrund mitten in die Sortimente hineingebracht wird, um ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wie wertig eigentlich die Produkte sind und wie man sich darum kümmert und wie wichtig eben auch diejenigen sind, die man auf den ersten Moment nicht sieht, aber die für das Unternehmen natürlich auch enorm relevant sind. Also diejenigen, die dort schneidern und zusammennähen. Das alles soll sichtbar werden, das soll alles sehr viel mehr Vitalität in die Läden hineinbringen. Also das ist ausgerufenes Ziel. Inwieweit man sich im Wettbewerb dann wird durchsetzen können, das muss man natürlich abwarten. Was man hört und was adressiert wird, klingt zumindest nach einem sehr, sehr viel spannenderen Einkaufserlebnis bei Peek & Cloppenburg in der Zukunft.
Welche Rolle spielt denn bei dieser Store-Offensive das Personal? P&C war ja in der Vergangenheit nicht wirklich bekannt für enge persönliche Beratung. Hat Herr Freude dazu etwas gesagt?
Naja, das ist natürlich ein diffiziles Thema. Das ist nicht nur bei Peek und Cloppenburg ein diffiziles Thema. Wir haben in der Vergangenheit und auch in der jüngeren Vergangenheit ja auch bei der TW das Thema des Fachkräfteproblems adressiert und thematisiert und in das Licht der Öffentlichkeit getragen, weil es eben ein sehr, sehr stark diskutiertes Thema, vor allen Dingen für alle stationär arbeitenden Einzelhändler ist. Da räumt man ein, dass man dort an der Stelle tatsächlich vor genau denselben Problemen steht wie andere auch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das Ganze läuft parallel zu Ideen, Sortimente zu ergänzen, die in der Vergangenheit ein bisschen zu Ermüdung neigten, und sie zu ersetzen durch neue oder zu bereichern, zu flankieren durch neue Sortimente wie Schuhe ein Beispiel oder Wäsche ein anderes Beispiel, die beide, das muss man dazu sagen, die beide normalerweise einen wirklich deutlich höheren Personalaufwand erfordern als andere Sortimentsbereiche. Also wie Peek und Cloppenburg das dann lösen wollen wird, das muss man sehen. Das ist nicht ganz klar geworden. Eines sagte vor heute, das war zumindest interessant und klingt auch überzeugend und schlüssig. Man wird in der Zukunft sehr, sehr viel mehr Aufwand dafür betreiben, die logistische Effizienz auf den Flächen zu erhöhen. Das heißt also, es werden eigene Teams eingesetzt, die mit Einräumen und Verräumen von Ware in der Zukunft dann beschäftigt sein werden. Also die quasi diejenigen, die verkaufen und beraten sollen, die gewissermaßen die Kundschaft in den Arm nehmen sollen, dass die von diesen etwas statischen Tätigkeiten befreit werden. Das ist eine Ambition und das zeigt eben, dass das Personalthema für Peek und Cloppenburg natürlich schon herausfordernd bleibt.
In der Vergangenheit haben ja innerhalb des Konzerns besonders die sogenannten großen Weltstadthäuser eine besondere Rolle gespielt. Das waren sozusagen die Leuchttürme des Konzerns. Deren Profilität hat aber zuletzt offenbar sehr zu wünschen übrig gelassen. Welche Zukunft haben denn diese Häuser?
Also eins vielleicht noch vorweg, die Filialidee von Peek und Cloppenburg ist natürlich nicht trivial. Man hat ein sehr, sehr heterogenes Filialnetz, man hat die großen Häuser, man hat die mittleren, man hat die kleineren. In der Tat ist in der jüngeren Vergangenheit häufig von Herrn Freude betont worden, dass das ideale Größenmodell für einen gut funktionierenden, profitablen Store so roundabout 6.000 Quadratmeter sein sollten. So, auf der anderen Seite haben wir diese ja wirklich fantastischen Häuser in Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, entwickelt von internationalen Star-Architekten Richard Meyer, Renzo Piano. Also wirklich fantastisch im Auftritt, in der Ausstrahlung. Das war ja auch die Idee dahinter. Sie sollten alles andere überstrahlen. Und auch für diejenigen, die dann in Hanau oder in Bad Homburg einkaufen, P&C zu etwas sehr Besonderem werden lassen. Nun haben diese Häuser tatsächlich, wie manche sagten in der Vergangenheit, sehr, sehr gelitten und man sagt Geld geblutet. Man kann sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Also wenn nun eine Blutung eintritt, dann tritt der Mediziner eigentlich an, um diese Blutung zu stillen. Was passiert? Es passiert bereits. Natürlich werden diese Häuser in der Zukunft umgewidmet werden. Das ist bereits passiert. Einige haben es gesehen. Es hat begonnen in Wien. Wir haben es in Mannheim gesehen. Jetzt folgt in Frankfurt auf der Zeil ein sehr beachtetes Projekt, was ebenfalls diesem Ziel dient, die ehemaligen, die vormals rein Retail orientierten Flächen neu zu denken und dort sehr, sehr viel mehr unter einem Dach in einem Building zu verankern und unterzubringen, also multifunktionale Räume, in denen man arbeiten kann, in denen Büros angesiedelt werden können, in denen es Entertainment gibt, in dem es natürlich auch Mode und Konsum geben wird. Eine Schule ist dort vorgesehen, die dort untergebracht werden könnte. Also wir sind ja selbst aus Frankfurt hier bei der TW. Wir verfolgen das Projekt natürlich mit großem Interesse, nicht nur, weil es etwas ist, was hier für die Zeil von höchster Relevanz sein wird, sondern weil man natürlich daran erkennen wird, wie es sich in Zukunft Flächen dieser Größenordnung, die über 10.000, 12.000, 14.000, zum Teil 17.000, 18.000, 20.000 Quadratmeter hinausgehen, bewirtschaften lassen, ohne dass man komplett dort klassischen Fashion Retail betreibt.
Also durchaus große strukturelle Veränderungen in den Immobilien, in den Läden. Du hast es vorhin schon angesprochen, P&C hatte ja eine Zeit lang auch wirklich große Online-Ambitionen. Liegt das jetzt alles auf Eis? Und wenn ja, kann man sich das überhaupt erlauben?
Naja, das ist natürlich eine Frage, die sich jeder stellt. Wir hatten da ja auch so ein bisschen wellenartige Bewegungen. Wir hatten natürlich einen unglaublichen Online-Boom. Klar, in der Zeit, als die Lockdowns sozusagen das öffentliche Leben diktiert haben. In dieser Zeit ist ja dann auch der Wunsch und die Ambition gewachsen, dort mitzumachen. Man hat gesehen, wie Zalando und andere die Umsätze an sich rissen und man wollte natürlich dort auch in der Zukunft mit am Tisch sitzen und nicht nur die Gruben verspeisen, die vom Tisch herunterfallen. Deshalb nahm man sich vor, dort vehement zu investieren. Parallel sollte man vielleicht in Erinnerung rufen, schwelte der Gedanke, über kurz oder lang auch am Kapitalmarkt Interesse für P&C zu wecken. Allerdings von dem wesentlichen stationär fundierten Handelsformen will man dort am Kapitalmarkt nicht viel wissen. Dort sind Daten die Währung, die zählt. Am besten sollte die nach Skalierung rufen. Also das war so die Ambition, die konnte man nachvollziehen. Das ist wirklich furchtbar daneben gegangen und war sicherlich auch ein Grund für die Malaise der letzten Wochen und Monate. Nun wird man dort sehr viel stärker zurückfahren. Das sagt Thomas Freude. Wir werden das nicht mehr aktiv befeuern, das Geschäft. Wir werden gucken, dass wir das Performance Marketing, was im Jahr 2022 in einer Weise auf Neukundengewinn ausgerichtet war, die fernab davon war, auch nur annähernd wirtschaftlich zu sein war, dieses Investment wird man deutlich zurückfahren. Man wird sich in der Zukunft darum bemühen, die Stammkunden zu pflegen, sie enger an sich zu ziehen. Und dann ist im Insolvenzplan zugrunde gelegt, dass das Online-Wachstum erst ab 2025 wieder eintreten soll. Ob es vorher passiert, das wissen wir nicht. Zumindest kann man sagen, im Augenblick gilt der Slogan, alle Macht den Stores. Digital machen wir, sind wir da, unterstützen wir aber nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, wie wir es vor 2-3 Jahren noch getan haben.
Gibt es eine Zahl oder eine Einschätzung darüber, wie hoch der Online-Anteil ist?
Er liegt jedenfalls eher im einstelligen Bereich, was natürlich gemessen an den Unternehmensumsätzen viel zu wenig ist.
Jetzt habt ihr euch ja wirklich sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt und hast uns jetzt davon auch schon wirklich sehr viel berichtet und erzählt. Für wie stark und zukunftsfähig hältst du eigentlich heute das Modell P&C, das ja wirklich lange unangefochten schien im Markt?
Also P&C ist ja nach wie vor allseits bekannt der größte Händler im Multilabel-Markt, jedenfalls stationär. Zalando sollten wir dort nicht aus den Augen lassen, auch nicht About You oder Otto und andere. Aber im stationären Geschäft ist Peek & Cloppenburg eine Instanz, was Multilabel Handel angeht. Viele Menschen, die dort in diesem Markenkanon gern einkaufen, sich dort wohlfühlen, sich dort sicher fühlen, gehen dahin und würden das vermutlich in der Zukunft auch gern tun. Aber, das hatte ich eingangs erwähnt, sie tun es eben nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Eins kann man vielleicht sagen, Peek & Cloppenburg hatte natürlich, weil kein Geschäft der Markenindustrie, jedenfalls der meisten, ohne Peek & Cloppenburg im breiten Markt in Deutschland möglich ist, immer besondere Vorteile gegenüber seinen Lieferanten. Diese Lieferanten, wo die wenigsten in der Lage dazu sind, selbst an Peek & Cloppenburg vorbei eigenes Geschäft aufzuziehen, waren einem gewissen Diktat unterworfen. Man hatte im Wesentlichen die Marktmacht des Einzelhändlers und hatte dem auch etwas zu folgen. Das, denke ich, das ändert sich gerade und das ist auch richtig so. Ich hatte das eingangs erwähnt. Ich glaube, Peek & Cloppenburg wird in der Zukunft sehr, sehr viel mehr darauf achten müssen, die Performance der Partner sehr viel stärker zu nutzen und den Partnern für diese Performance auch sehr, sehr viel mehr Raum als in der Vergangenheit, mehr Freiraum zu geben. Das wird intern sicherlich helfen, gesteckten Ziele, also bessere Lesbarkeit der Sortimente, bessere Sortimentsführung, stringentere Saisonplanung etc. zu beflügeln. Man muss aber sehen, dass Peek & Cloppenburg sich natürlich schon seit längerem, auch wenn es hier intern weiterkommen wird, in einem massiven Wettbewerb findet, sozusagen ein bisschen in der Klemme zwischen Zalando auf der einen Seite als demjenigen, der nun wirklich Ware hat in unendlicher Ausprägung und Zara auf der anderen Seite, die sehr, sehr viel klarer in ihrer Sortimentsführung sind, die aufgrund ihrer Vertikalität einen Preisvorteil haben, die sehr viel trendaktueller agieren können. Und in dieser Zwangssituation, in diesem Wettbewerb, in diesem wirklich drängenden Wettbewerb zwischen der Größe von Zalando auf der einen und der pointierten, preislich auch natürlich interessanteren Sortimentsführung von Zara, muss sich nun Peking Cloppenburg seinen Platz in der Zukunft sichern. Und das ist eben der Punkt, an dem Freude und seine Mannschaft ansetzen. Man muss mehr Gründe dafür liefern, dass man eben dort auch bei P&C Ähnliches vorfindet, wenn man schon die Menge nicht liefern kann, die Unendlichkeit des Warenangebots, die große digitale Anbieter bieten können, dann muss man eben doch sehr viel kuratierter arbeiten, sehr viel klarer, sehr viel lesbarer werden im Sortimentsaufbau. Man muss sehr viel mehr Überraschung und Erlebnis und einfach Stimmung auf die Flächen bringen. Also das ist eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe für die Zukunft. Und da konkurriert also, wie gesagt, Peking Cloppenburg weniger gegen Artverwandte wie Galeria, Wörl, Sinn oder andere, sondern da konkurrieren all die, die Multilabel-Geschäft machen, mit Zalando und deren Unendlichkeit des Warengeschäfts auf der einen und Zara und deren wirklich einmaliger Pointierung von Themen auf der anderen Seite.
Wir biegen jetzt so langsam auf die Zielgerade ein. All das, von dem du jetzt so berichtet hast, kostet ja teilweise auch viel Geld und erfordert Investitionen. Wie ist es denn bestellt um das finanzielle Fundament für diesen neuen Weg? P&C hat sich ja von Belastungen befreit. Heißt das, dass das Unternehmen jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen kann?
Also ich glaube, davon kann man nicht reden. Natürlich kostet so eine Insolvenz als Verfahren immer sehr viel Geld. Wir hören, dass ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag allein in das Verfahren geflossen ist. Ein bisschen Missvergnügen löste im Unternehmen aus, dass die Aufwendungen für Berater anscheinend über denen lagen, die für Abfindungen bereitgestellt worden waren. Sei es drum, es wird laut Insolvenzplan eine Finanzierung durch die Konzernmutter, die in der Schweiz ansässigen JC Switzerland Holding geben. Alles andere muss aus dem operativen Geschäft kommen. Und da sind wir wieder bei dem großen Zauberwort Working Capital. Es ist für Peking Cloppenburg eben ungeheuer wichtig, in den Abläufen, in den Prozessen zu schlankeren, effizienteren Formaten zu kommen, um eben zu vermeiden, dass man sich am Finanzmarkt bedient. Man muss gucken, dass man selber sehr viel mehr Liquidität eröffnet, indem man von den hohen Beständen runterkommt, von den Finanzierungen von hohen Beständen runterkommt, indem man sehr viel fließendere Prozesse einleitet. Das ist eine Formel, die ausgerufen wurde und die sich klar ergibt, erstens aus der Ambition, die Sortimente interessanter zu machen, das wäre ein Effekt, und zweitens eben zu vermeiden, dass man sich Fremdkapital besorgen muss, was nach einer Insolvenz, wie wir sie jetzt erlebt haben, wahrscheinlich auch keine Selbstverständlichkeit sein wird.
Kannst du uns denn zum Abschluss vielleicht auch noch mal etwas dazu sagen, was ihr über die betriebswirtschaftlichen Ziele von P&C wisst?
Die betriebswirtschaftlichen Ziele bleiben natürlich nebulös. Wir sitzen dort nicht mit am Tisch. Wir wissen, dass zunächst die Umsatzerwartungen sehr vorsichtig formuliert waren. Man war von einem niedrigen, einstelligen, prozentualen Zuwachs für das laufende Jahr ausgegangen. Man hatte dann das Gefühl, dass doch mehr drin ist. Man hat dann nach unserer Wahrnehmung und nach dem, was wir gehört haben, offiziell nicht, aber doch semi-offiziell, dass dort inzwischen von höheren einstelligen Steigerungen für das Jahr 2024 ausgegangen wird. Thomas Freude sagt dazu, wem wir das sagen, was wir vorhaben, der antwortet mir, oh, da habt ihr euch etwas vorgenommen. Das heißt also, es suggeriert, P&C ist ambitioniert. Wir alle kennen natürlich die Großwetterlage im Augenblick. Wir haben eine sehr, sehr labile Konsumstimmung. Wir kennen das Szenario nicht für das laufende Jahr. Wir müssen abwarten, worauf Peking Cloppenburg sich jetzt projizieren wird für den Verlauf der nächsten Wochen und Monate. Sagen wir mal, verhalten einstellig optimistisch, so die Erwartung an Zuwächsen für das laufende Jahr. Wir werden, das wird das Spannende sein, sehen, ob die Initiativen und Ideen, die angekündigt worden sind, um das Haus für die Zukunft wieder attraktiv und interessant zu machen, die dann ja zur Herbstsaison sichtbar und spürbar werden sollen, inwieweit diese Ideen tatsächlich dann auch sich betriebswirtschaftlich messen lassen können. Wie schnell das passieren wird, muss man sehen. Wir sind da natürlich sehr gespannt, wie alle. Wir haben für die Herbstsaison in der Regel den Stichtag 1. Juni. So habe ich das bei Pick und Kloppenburg in Erinnerung. Das wird sicherlich nicht mit diesem 1. Juni schon alles passieren. Das wird Schritt für Schritt passieren. Aber wir können uns auf die nächsten Wochen und Monate freuen und dort sehr gespannt sein, zu sehen, was sich in den Häusern tut, was uns dort begegnet, wie Pick und Kloppenburg in seinen Stores ein neues Leben und damit auch eben neue Erlöse entfalten möchte. Wir sind da sehr gespannt. Der CEO ist es natürlich auch. Er sagt, die Situation ist herausfordernd. Wir dürfen uns jedenfalls keine Fehler mehr erlauben.
Michael, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die Gemengelage bei P&C. Ja, dann werden wir jetzt sehen und genau beobachten, wie die ersten Initiativen umgesetzt und sichtbar werden und natürlich, wie die Entwicklung insgesamt bei P&C weitergehen. Die TW bleibt natürlich dran an dem Thema und wenn wir bzw. ihr das nächste Update für richtig haltet, setzen wir uns gerne wieder hier im TW-Podcast-Studio zusammen. Vielen Dank für heute.
Vielen Dank, lieber Jörg. Hat Spaß gemacht.
Das war mein Kollege Michael Werner, Chefredakteur der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.